Brauchen kleine Unternehmen künftig generell keinen DSB mehr? Wer kann DSB werden, wer nicht? Und wie verhält es sich mit Interessenskonflikten? Die Aufsichtsbehörden haben zuletzt unterschiedliche Aussagen dazu getroffen. Welche Aufgaben hat ein DSB und welche nicht? Wann macht ein externer DSB besonders Sinn? Wird dies in Zukunft ein verstärkter Trend sein? Und ist zu befürchten, dass die Pflicht zur Benennung des DSB in Zukunft noch weiter zurückgedrängt wird? Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach bei Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Mein Name ist Severin Putz. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. Als ausgewiesenen Fachexperten und Moderator habe ich heute wieder Oliver Schoncheck an meiner Seite. Er ist freier Analyst und Fachjournalist und schreibt regelmäßig nicht nur für die Datenschutzpraxis. Hallo Oliver.
Hallo Severin.
Heute möchten wir uns mit dem Thema die Zukunft des Datenschutzbeauftragten beschäftigen. Wir freuen uns, als Interviewpartner Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Brink.
Hallo, ich freue mich.
Unser Thema Zukunft des Datenschutzbeauftragten steht natürlich auch im Zusammenhang mit der jüngst im Bundestag beschlossenen Änderung der 10er-Regel. Sprich, künftig müssen nicht öffentliche Unternehmen, für die keine anderslautende Regel gilt, erst ab 20 datenverarbeitenden Mitarbeitern einen Datenschutzbeauftragten benennen. In unserer diesbezüglichen Leserumfrage waren 20% der Teilnehmer sehr pessimistisch. Sie befürchten, dass nach Wegfall der Datenschutzbeauftragten in den betroffenen Unternehmen sich tatsächlich niemand um den Datenschutz kümmern wird. Oliver, kannst du uns kurz in die Problematik nochmal einführen?
Ja, sehr gerne, Severin. Nicht nur unsere Leserinnen und Leser und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehen diese Entwicklung mit Sorge. Die Aufsichtsbehörden haben sich klar positioniert zur Bedeutung des oder der Datenschutzbeauftragten. In der Entschließung der Datenschutzkonferenz, also der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden, mit dem Titel »Keine Abschaffung der Datenschutzbeauftragten« heißt es nämlich: Die Datenschutzbeauftragten sorgen für eine kompetente datenschutzrechtliche Beratung, um Datenschutzverstöße schon im Vorfeld zu vermeiden und das Sanktionsrisiko gering zu halten. Dies hat sich ganz besonders bei der Umstellung auf die Datenschutzgrundverordnung bewährt. Und auf diese Vorteile möchte man natürlich sehr ungern verzichten. Und so hat zum Beispiel die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, die Frau Barbara Thiel, gesagt, dies sei eine Aushöhlung des Datenschutzes. Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit nannte es eine Milchmädchenrechnung, die da aufgestellt wird, wenn man nämlich meint, dass kleine Unternehmen keinen Datenschutzbeauftragten mehr benennen müssten und dadurch würde man Aufwände sparen. Trotzdem hat ja der Bundestag das zweite Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz EU beschlossen, wonach unter anderem Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern künftig nicht mehr verpflichtet sind, einen Datenschutzbeauftragten benennen zu müssen. Nun haben wir ja mit Herrn Dr. Brink einen Landesdatenschutzbeauftragten in unserem Talk. Darüber freuen wir uns sehr und wir würden ihn jetzt hierzu sehr gerne direkt befragen. Herr Dr. Brink, wie bewerten Sie diese Änderung bei der Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten?
Ja, ich würde sagen, die Einschätzung Milchmädchenrechnung trifft ziemlich genau. Man könnte jetzt meinen, das ist vielleicht gar keine so gravierende Änderung von 10 auf 20 Personen. Problematisch ist aber in erster Linie, wie diese gesetzliche Neuregelung verstanden wird, wie die draußen ankommt. Und bei sehr vielen, gerade bei vielen kleineren Unternehmen, kommt die Botschaft an, Wenn wir weniger als 20 Mitarbeiter haben, die sich mit Datenverarbeitung beschäftigen, dann gilt für uns der Datenschutz nicht mehr, dann gelten für uns die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr. Und das wäre wirklich eine ganz schlimme Milchmädchenrechnung. Es geht natürlich nicht darum, die Geltung der Datenschutzgrundverordnung, die wir seit Mai 2018 auch in Deutschland haben, irgendwie in Frage zu stellen. Das könnte der deutsche Gesetzgeber überhaupt nicht. Es geht ausschließlich um die Frage, ob die Unternehmen sich durch einen speziell ausgebildeten, möglichst gut ausgestatteten und versierten Datenschutzbeauftragten unterstützen lassen. Und da hat der Bundestag jetzt die hohen bisher geltenden Anforderungen etwas heruntergeschraubt. Damit wird derjenige, der tatsächlich vor Ort unterstützen kann, in manchen Fällen wegfallen. Und das ist eine echte Milchmädchenrechnung, gerade weil die Anforderungen gleich bleiben. Die an der Grundverordnung ändert sich überhaupt nichts, an den Pflichten ändert sich überhaupt nichts. Nur die Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten wird jetzt modifiziert. Und das ist ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied begreifen.
Und ist denn die Modifikation überhaupt richtig verstanden, wenn man sagt, ich habe jetzt weniger als 20 Mitarbeiter in der Datenverarbeitung, ich brauche keinen DSB mehr. Ist das der einzige Grund, warum man einen DSB benennen müsste, oder gibt es noch andere Gründe?
Es gibt noch andere Gründe. Das mag der häufigste Grund sein, warum man einen bestellt, aber es gibt natürlich auch noch andere Gründe, warum eine Bestellpflicht besteht. Die Datenschutzgrundverordnung selbst nennt solche Bestellpflichten. Zum einen ein Fall, der uns jetzt heute wahrscheinlich weniger interessiert, alle öffentlichen Stellen, also alle Behörden, müssen einen eigenen Datenschutzbeauftragten bestellen. Das war in Deutschland auch noch nicht überall so. Und das kommt jetzt über Artikel 37 der Datenschutzgrundverordnung auf alle Behörden herab, einen Datenschutzbeauftragten bestellen zu müssen. Das begrüßen wir auch sehr. Aber die Datenschutzgrundverordnung sieht eine Bestellpflicht zum Beispiel auch für private, also nicht öffentliche Stellen vor, wenn die Kerntätigkeit des Verantwortlichen in einer systematischen Überwachung von Personen besteht. Auch da kann man schon ganz unabhängig, ob das jetzt ein Zwei- oder Drei-Mann-Laden ist, in eine solche Bestellpflicht hineinlaufen. Und es gibt natürlich die Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, wenn die Kerntätigkeit der verantwortlichen Stelle in der Verarbeitung besonders sensibler Daten besteht. Auch das ist nichts Neues gegenüber der bisherigen deutschen Rechtslage. Darüber hinaus sieht das Bundesdatenschutzgesetz eine weitere Bestellpflicht vor, nämlich für den Fall, dass eine Datenschutzfolgenabschätzung vorgenommen werden muss. Und das kann auch relativ viele Unternehmen treffen.
Und diese Punkte, die Sie jetzt nannten, dass es eben viele andere Anlässe, Gründe gibt, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, finde ich sehr, sehr wichtig, weil man hat in der Diskussion jetzt in den letzten Wochen auch so lesen können, hören können, dass es hieß, ja, gerade Startups, kleinere Unternehmen, die fallen jetzt darunter und die haben ja oftmals Themen in der Datenverarbeitung, die vielleicht so im Bereich Big Data Analyse, Profiling oder neue Videoüberwachungsdienste oder Data Loss Prevention, was es da alles gibt, wo dann eine Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich würde. Und die brauchen das dann gar nicht mehr. Und wenn wir da Ihren Ausführungen eben entnehmen können, dass das gar nicht so ist, dann sind also diese, sagen wir mal, so ein Startup hat vielleicht 5 Leute, aber macht eben eine Verarbeitung besonders sensibler Daten, vielleicht im medizinischen Bereich, dann ist das natürlich, greift das nicht, diese Regel, dass man keinen mehr benennen müsste.
Völlig richtig. Da ist leider die öffentliche Debatte, auch die parlamentarische Debatte, die wir gesehen haben, sehr einseitig geführt worden. Man hat sich auf diese Stellgröße, 10 Personen, 20 Personen, es waren ja auch mal 50 oder 100 oder noch mehr Personen im Gespräch, man hat sich darauf konzentriert und wollte da in gewisser Weise einen politischen Erfolg herbeiführen, indem man diese Grenze anhebt, hat dabei aber komplett ausgeblendet, dass es eine Reihe weiterer, auch ganz relevanter Tatbestände gibt, bei denen auch zukünftig kleinere Unternehmen, auch gerade Startups, Datenschutzbeauftragte bestellen müssen. Das ist auch von der Seite her nicht gut gelaufen in der politischen Debatte. Das ist immer schlecht, wenn man versucht, irgendwelche politischen Symbole zu erreichen und dabei eigentlich das Sachthema aus dem Auge verliert.
Ja, umso besser, umso wichtiger, dass wir da heute drüber sprechen. Und weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja sehr häufig Datenschutzbeauftragte, und die müssen natürlich wissen, ob man, wenn man sagt, ja, eigentlich brauchen wir dich nicht mehr, dass man dann sagt, nee, tut mir leid, das ist missverstanden. Aber selbst wenn ein Unternehmen die Benennpflicht nicht hat, würden Sie denn eine freiwillige Benennung auch empfehlen, beziehungsweise in welchen Fällen würden Sie denn sagen, okay, du musst zwar nicht, aber benenn doch lieber einen DSB?
Also wir haben glücklicherweise in Deutschland ein vergleichsweise hohes Datenschutzniveau. Das haben wir deswegen, weil auch schon in der Vergangenheit viele verantwortliche Stellen, ohne dass sie der Bestellpflicht unterfallen würden, einen Datenschutzbeauftragten sich in Anführungszeichen geleistet haben. Also jemanden, der schlicht und ergreifend besonders qualifiziert ist, versiert ist und dem Unternehmen auch Sicherheit geben kann, wie das mit der Datenverarbeitung läuft. Und viele Unternehmer sind einfach clever genug, sich zu sagen, es ist mir zunächst mal gar nicht so wichtig, ob der Gesetzgeber mich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen, sondern sich die zentrale Frage stellen, was bringt mir das, was bringt das meinem Unternehmen, einen solchen Fachmann hier einzustellen. Und bei einer ganz nüchternen Kosten-Nutzen-Rechnung, was kostet mich ein Datenschutzbeauftragter und was bringt er meinem Unternehmen, ist es in sehr, sehr vielen Fällen, auch bei kleineren Unternehmen so, dass sich das absolut lohnt. Nehmen Sie nur mal den Hintergrund, dass ja mit der Datenschutzgrundverordnung jetzt extrem hohe Bußgelder drohen. Ja. Wenn ein Unternehmen das einmal erwischt, davon kann man sozusagen ein ganzes Jahrzehnt lang einen Datenschutzbeauftragten locker finanzieren, wenn man in einem entsprechenden Bußgeld so ausweichen kann. Also gesetzliche Pflichten zur Bestellung sind das eine, aber auch die ökonomische Vernunft, sich zu sagen, ich bin in einem sensiblen Bereich unterwegs, ich bin auch in gewisser Weise, trifft auch auf viele Unternehmen zu, in Neuland unterwegs, alles was digitale Fragestellungen angeht. Und ich hole mir jetzt einen Fachmann, der mich berät und der mich davor beschützt, die schlimmsten Fehler zu machen und der dafür sorgt, dass die Rechte meiner Kunden nicht verletzt werden und ich die eigenen Mitarbeiter nicht schädige oder auch nur verärgere durch unbedachten Umgang mit ihren Daten. Da hole ich mir einfach einen Fachmann und das ist es mir wert und das rechnet sich auch.
Ja, das ist also ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Also auf jeden Fall natürlich klar, dass man die gesetzlichen Anforderungen im Blick hat, aber dass man sich auch sagt, was ist denn wirklich gut für mein Unternehmen? Macht es nicht sowieso ökonomisch und aus anderen Gründen Sinn, ein DSB? Weil, wie Sie auch schon eingangs sagten, die Aufgaben bleiben ja, nur dass man plötzlich keine Person mehr hat, die eigentlich damit beauftragt würde, dort zu beraten, zu unterstützen. Und wenn Aufgaben bleiben und ausführende Stellen wegfallen, ist das eigentlich nie besonders gut. Und ich würde gern neben der Benennpflicht auf einen weiteren Punkt auch noch kommen, da wir ja über die Zukunft des DSB sprechen. Und zwar, welche Qualifikationen sind denn heute besonders wichtig, die ein DSB haben sollte? Und sehen Sie denn weitere Anforderungen in der Zukunft, wenn man schaut, wie sich die Datenverarbeitung immer schneller weiterentwickelt? Was sollten Datenschutzbeauftragte besonders gut können und vielleicht in Zukunft sogar noch mehr gut können als heute schon?
Ich sehe in dem Bereich eigentlich drei Kernqualifikationen, die Datenschutzbeauftragte mitbringen sollen. Zum einen brauchen wir, man kann vielleicht sagen, leider, ein gewisses Grundverständnis, eine Grundfähigkeit, mit einem juristischen Text wie der Datenschutzgrundverordnung umzugehen. Das heißt überhaupt nicht, dass jeder Datenschutzbeauftragte jetzt zwingend eine juristische Ausbildung haben müsste, aber man muss eben nicht nur bereit sein, sich mit der Datenschutzgrundverordnung und dem BDSG auseinanderzusetzen, sondern sollte das auch sozusagen zu seinem Ding machen. Also man sollte da nicht mit spitzen Fingern das Gesetz anfassen, sondern man muss auch bereit sein, Texte zu lesen, zu versuchen zu verstehen, vielleicht auch sich ein bisschen breiter noch zu erkundigen und dann einfach gut mit diesem Text umgehen. Wir geben als Aufsichtsbehörden viele Hilfestellungen, gerade was die Auslegung, das Verständnis des Gesetzes angeht, aber eine gewisse Affinität auch zur Arbeit mit einem rechtlichen Text, der nicht so einfach zu verstehen ist, die muss da sein. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei auch eine Affinität und eine Offenheit in Bezug auf technische Fragestellung. Wir sind eigentlich inzwischen in unserem Datenschutzverständnis weit darüber hinaus, dass ein Datenschützer zwingend jemand sein muss, der technisch, also sozusagen gut versiert ist, sozusagen ein Informatiker ist. Das muss er auch nicht sein. Aber es muss jedenfalls eine Person sein, die offen ist für diese Vorgänge, die in der Lage ist, sich das auch entweder sich selbst dort reinzuarbeiten oder sich gut erklären zu lassen und der ein gewisses Grundverständnis mitbringt, um diese technischen Abläufe auch selbstständig gut beurteilen zu können. Und der dritte Punkt, die dritte Kernkompetenz, ist vielleicht sogar das Wichtigste von allen. Als Datenschutzbeauftragter muss man ein guter Berater sein, man muss gut kommunizieren können und man muss auch für einen gewissen Ausgleich sorgen können. Also es bringt mir als Datenschutzbeauftragter in einem Unternehmen relativ wenig, wenn ich dort sozusagen den starken Mann markiere und möglichst viel, möglichst häufig in die Geschäftsmodelle des Unternehmens eingreife. Wenn man das macht und dabei nicht alle Beteiligten von der Geschäftsleitung bis zu den Mitarbeitern mitnimmt und auch interessiert und sensibilisiert und offen macht für die Fragestellung, dann wird man sehr schnell im Abseits stehen. Und dann wird keiner mehr mit einem reden wollen und wird sagen, naja, du bist eher ungünstig für unser Unternehmen. Du kostest uns neben dem, was du an persönlichen Kosten verursachst, relativ viel, weil wir unsere Geschäftsmodelle nicht mehr sinnvoll fahren können. Also man muss kommunizieren können, man muss auch Verständnis wecken für eine nicht ganz einfache Materie. Und ja, auch Überzeugungstäter sein in gewisser Weise und Überzeugungsarbeit leisten.
Würden Sie sagen, alle drei Qualifikationen werden in dem Sinne immer wichtiger? Oder gibt es irgendwas von den dreien, wo Sie sagen, das wird in Zukunft, Sie haben ja so einen gewissen Schwerpunkt gerade auch gesetzt auf den dritten Punkt, dass man auch so eine vermittelnde Rolle da haben muss. Wird sowas noch wichtiger werden in Zukunft?
Ja, wir sehen es ja auch gerade als Aufsichtsbehörden in der öffentlichen Debatte. Wir stehen ja als Landesbeauftragte im engen Kontakt mit der Politik, mit dem Parlament, mit der Regierung. Ein Großteil unserer Aufgabe besteht im Moment darin, einfach das Thema zu transportieren, verständlich zu machen, warum wir nicht die sozusagen der Dr. No sind, der immer sagt, was alles nicht geht, sondern dass wir Verständnis zum Beispiel auch gegenüber einem Innenministerium, gegenüber Sicherheitsbehörden, gegenüber parlamentarischen Fraktionen für die Thematik informationelle Selbstbestimmung als Grundrecht, als Freiheitsthema, dass wir diese Position gut rüberbringen, dass wir uns nicht ins Abseits begeben, sondern mitten rein auch in die politische Debatte und dabei nicht überziehen, dabei nicht versuchen, andere zu dominieren oder an die Wand zu fahren, sondern schlicht und ergreifend für dieses wichtige Thema werben. Und das spielt aus meiner Sicht in den Unternehmen und in den Behörden eine auch ganz wichtige Rolle. Und das wird, je komplexer auch die technische Entwicklung in der Zukunft wird und je schwieriger das auch mit der juristischen Situation wird, spielt es eine immer größere Rolle, dass man ein guter Moderator ist, ein guter Übersetzer und, wie ich eben schon sagte, jemand sein muss, der auch eine gewisse Überzeugung transportiert.
Ja, also ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das ist sicherlich ganz wichtig auch für Datenschutzbeauftragte, dass Sie sagen, das mit dem Rechtlichen und Technischen, das wird ja immer komplexer, aber man kann sich, wenn man so eine vermittelnde Person ist, so eine moderierende Person, eben auch von den entsprechenden Experten im Unternehmen Unterstützung holen, aber man muss sie halt gemeinsam auf den Datenschutz einschwören, muss also da so ein bisschen auch Datenschutzleitfigur sein.
Richtig.
Wir haben, jetzt über die Benennung gesprochen, über Qualifikation. Ich würde jetzt gern nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Wer kann eigentlich DSB werden? Hintergrund ist das Thema Interessenkonflikte. Hier machen die Aufsichtsbehörden teilweise etwas unterschiedliche Aussagen, ob man beispielsweise sein kann, IT-Sicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, IT-Leiter und Datenschutzbeauftragter. Was würden Sie sagen, wie kann sich da ein Unternehmen dran orientieren? Wer kann überhaupt als DSB benannt werden, abgesehen davon, dass man die Qualifikation haben muss?
Ja, das Thema Interessenkonflikt ist sehr wichtig, nämlich überzeugend in seinem Job als Datenschutzbeauftragter kann man nur dann arbeiten, wenn man das auch zu 100% macht und nicht sozusagen in seiner eigenen Person schon widerstreitende Interessen hat. Und es ist ganz klar, wenn ich selbst Geschäftsführer eines Unternehmens bin, dann kann ich nicht, auch wenn es ein kleines Unternehmen ist, nicht sagen, ich mache jetzt selbst den Datenschutzbeauftragten oder bestelle einen, sehen wir auch gerade bei kleinen Unternehmen relativ häufig, bestelle den Ehepartner oder einen engen Verwandten in das Thema. Wir brauchen den Datenschutzbeauftragten als unabhängige Person, die nicht nur versiert ist, sondern auch in der Lage ist, ihre Kenntnisse frei und unbefangen vorzutragen. Und deswegen verbieten sich bestimmte Funktionen. Also überall dort, wo es ganz regelmäßig zu datenschutzrechtlichen Herausforderungen kommt. Und das ist zum Beispiel, wenn ich Leiter der IT-Abteilung bin oder auch wenn ich zum Beispiel Leiter in größeren Unternehmen einer Compliance-Abteilung bin, dann gibt es da eben regelmäßig Interessenkonflikte, weil die Aufgaben zum Teil gegenläufig sind. Und dann muss man gucken. Also das Wichtigste ist jetzt weniger, sich an bestimmten Positionen festzumachen, sondern in der Sache zu gucken, kontrolliere ich mich da eigentlich selbst? Komme ich da in eine Situation, wo ich sagen würde, auf der einen Seite habe ich den Auftrag, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass im Unternehmen die Mitarbeiter den Arbeitgeber nicht schädigen durch strafbare oder ordnungswidrige Handlungen. Und kollidiere ich damit mit meiner anderen Funktion darüber zu wachen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihren Rechten auf informationelle Selbstbestimmung nicht übermäßig eingeschränkt werden. Und sobald ich diese Kollision sehe, muss ich sagen, das ist nicht gut, da muss ein anderer ran. Das ist ein Konflikt, den ich selbst nicht sinnvoll austragen kann.
Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, weil wir haben da einiges an Feedback auch von Leserinnen und Lesern, die dann sagen, ich habe die in die Rolle und ich habe mal so gehört, ich könnte das nicht machen, ist das ein Interessenkonflikt oder nicht? Das bewegt wirklich viele.
Ja, wir haben dazu jetzt gerade vor 2 Monaten eine eigene Handreichung verfasst hier in Baden-Württemberg, die aber aus unserer Sicht auch sozusagen übergreifend als Orientierung dienen kann, eine zweibändige Broschüre zum Thema, was macht der Datenschutzbeauftragte eigentlich? Und da ist ein ganz zentraler Punkt, wer darf eigentlich bestellt werden? Wo gibt es Interessenkonflikte? Wie löse ich diese Thematik auf? Auch da einfach der Hinweis, schauen Sie bei uns auf der Homepage, da haben wir unsere Ratgeber alle online verlinkt. Und da gibt es, wie gesagt, jetzt einen zweibändigen Ratgeber für Datenschutzbeauftragte.
Ja, super. Das ist eine wichtige Unterstützung. Und überhaupt leisten die Aufsichtsbehörden ja wirklich enorme Unterstützung. Das nehmen wir schon deutlich wahr. Ich würde jetzt gern zu dem Thema kommen, Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten. Und zwar eigentlich mehr noch nicht die Frage, welche hat er, sondern welche hat er nicht. Weil da scheinen auch Unklarheiten zu sein. Wenn man nämlich bedenkt, Benennpflicht wird verwechselt damit, wenn ich keinen benennen muss, muss ich mich auch nicht an Datenschutz halten. Das scheint ja dann eben falsches Bild zu sein, was der Datenschutzbeauftragte eigentlich ist. Was könnten Sie dazu sagen? Welche Aufgaben hat er denn und welche nicht?
Ganz wichtig ist in dem Kontext, der Datenschutzbeauftragte hat eine beratende Funktion. Das heißt, er ist deswegen ja auch unmittelbar an die Geschäftsleitung angebunden, um dann direkten Draht zu haben und dort im Rahmen seiner Fachkunde und ganz unabhängig seine Meinung sagen zu können zu den Datenverarbeitungen, die im Unternehmen stattfinden. Und dieser unmittelbare Draht ist deswegen so wichtig, damit man Gehör findet auf der einen Seite, damit man aber eben auch sozusagen seine eigene Rolle ganz klar kennt. Man ist Berater, man ist nicht derjenige, der operativ tätig wird. Wir sehen immer wieder, und das ist ein schwerer Fehler, dass Datenschutzbeauftragte sich selbst bestimmte Aufgaben an Land ziehen, die sie besser nicht machen würden. Also zum Beispiel ein Auskunftsersuchen erreicht ein Unternehmen. Nach Artikel 15 der Grundverordnung, ein Kunde sagt dem Unternehmen, zeig mir mal die Daten, die du von mir hast. Und dann ist es sinnvoll, dass der Datenschutzbeauftragte das berät und begleitet. Aber er sollte nicht selbst die Informationen einsammeln. Er sollte auch nicht selbst antworten. Das ist nicht sein Ding. Er ist beratend tätig und nicht operativ. Auch bei Datenpannenmeldungen zum Beispiel sagen wir immer wieder, liebe Datenschutzbeauftragte, ihr sollt eine zentrale Rolle spielen. Wenn ihr euch was auffällt, sagt der Geschäftsleitung Bescheid, aber ihr meldet gefälligst nicht selbst. Das ist nicht euer Ding, sondern ihr beratet die Geschäftsleitung und die Geschäftsleitung muss sich entscheiden, ist es aus unserer Sicht eine Datenpanne, ja oder nein? Da beziehe ich natürlich den Datenschutzbeauftragten ein und lege großen Wert auf seinen Sachverstand und seinen Rat. Aber die Endentscheidung muss die Geschäftsleitung treffen. Der Datenschutzbeauftragte kommt in Teufelsküche, wenn er in einen Verstoß meldet, von dem nachher die Geschäftsleitung sagt, aus unserer Sicht war das gar keiner. Und noch schlimmer, wenn die Aufsichtsbehörde antwortet, keine Ahnung, warum du uns das gemeldet hast. Der Datenschutzbeauftragte hat eine beratende Funktion, er ist nicht operativ tätig.
Haben Sie vielleicht auch den Eindruck, dass die Unternehmen gerne, wenn sie sagen, wir haben doch einen Beauftragten für den Datenschutz, gerne Aufgaben an den DSB delegieren oder der DSB, der dann vielleicht auch sagt, es macht keiner, also übernehme es ich.
Ja, es gibt beides. Es gibt den zu gutmütigen Datenschutzbeauftragten, der sagt, naja, sonst kann es ja keiner, sonst macht es keiner, dann mach halt ich das Verarbeitungsverzeichnis oder dann mach halt ich die Datenschutzfolgenabschätzung oder ich mache die Datenpannenmeldung oder ich gebe die Auskunft. Das ist gut gemeint, aber das ist sehr problematisch und das sollte man sein lassen. Umgekehrt, sehen wir leider immer noch viel zu häufig, dass die Geschäftsleitung sagt, Verarbeitungsverzeichnis müssen wir angeblich haben, soll das doch der Datenschutzbeauftragte machen. Nein, das ist nicht seine Funktion. Da muss man natürlich wir sehen die Realität in den Unternehmen schon, da muss man als Datenschutzbeauftragter, gerade wenn man als erster seiner Zunft in dem Unternehmen beginnt, auch wieder Überzeugungsarbeit leisten und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl vorgehen. Sich in solchen Punkten als erstes mal konfrontativ auf die Geschäftsleitung zuzubegeben und zu sagen, mache ich nicht, ist nicht mein Ding, ist vielleicht jetzt unter Kommunikationsgesichtspunkten nicht ganz optimal. Man muss versuchen, geschickter vorzugehen und darauf hinweisen, also es ist eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ich kann euch zum Beispiel mal Muster besorgen, ich kann euch Hinweise geben, wie man das ganz ordentlich macht, aber bitte sucht euch einen anderen, der dafür verantwortlich ist, den berate ich dann gerne.
Wenn wir noch zum externen Datenschutzbeauftragten kommen, also der nicht aus dem Unternehmen selber stammt, wann macht sowas denn besonders Sinn und glauben Sie, dass in Zukunft mehr externe Datenschutzbeauftragte gesucht werden?
Dass sie gesucht werden, die externen, ist im Moment ganz offensichtlich. Der Markt war Anfang 2018 leergefegt. Kurz vor Toresschluss, also kurz vor Mai 2018, fiel vielen Verantwortlichen auf, oh, ich habe ja noch gar keinen Datenschutzbeauftragten, und dann war es eigentlich nicht mehr möglich, jedenfalls einen erfahrenen, versierten Datenschutzbeauftragten als externe Kraft zu bekommen. Ich glaube, auch in Zukunft wird es einen guten Ausgleich geben. Wir machen sehr gute Erfahrungen mit internen Datenschutzbeauftragten, die gut geschult sind und auch genügend Freiraum bekommen, zeitlich auch sachliche Unterstützung bekommen, um ihren Job gut zu machen. Hat viele Vorteile, weil das natürlich die Beauftragten sind, die den Laden kennen und die auch ganz schnell ansprechbar sind vor Ort, wenn irgendwo was passiert. Gute Einrichtung kann man machen, in vielen Fällen eine optimale Lösung. Die externen Datenschutzbeauftragten spielen einfach deswegen auch eine größere Rolle, weil eine enorme Nachfrage ist nach Datenschutzbeauftragten. Und das kann man in manchen Fällen tatsächlich jedenfalls kurzfristig nur durch externe Kräfte bewerkstelligen. Auch da gibt es natürlich Vor- und Nachteile. Vorteile bei externen, jedenfalls wenn es gute sind, ist, dass sie fachlich in besonderer Weise versiert sind. Nachteile bestehen häufig leider bei der Erreichbarkeit und auch bei der Ansprechbarkeit. Ja, als Mitarbeiter eines Unternehmens fällt mir auf, da läuft was schief mit den Daten. Dann irgendwo einen Externen anzurufen und da in Anführungszeichen zu petzen, ist viel schwieriger, als den internen Datenschutzbeauftragten anzusprechen und zu sagen, du, beim Mittagessen, irgendwas läuft da komisch, kannst du dir das mal anschauen. Aber beides hat Vor- und Nachteile. Beides sind gute Möglichkeiten, der Aufgabe gerecht zu werden, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass das Thema Datenschutz als Dienstleistung, auch als externe Dienstleistung, in der Zukunft eher noch an Fahrt aufnimmt, als wir es im Moment schon sehen.
Noch kurz, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich von einem DSB wünschen?
Ich wünsche mir von Datenschutzbeauftragten in erster Linie ein großes Selbstbewusstsein und natürlich Freude an der Arbeit. Selbstbewusstsein, dass man tatsächlich überzeugt ist davon, dass das, was man macht, keine Bürokratie, keine Gängelung, kein Formalismus ist, sondern dass man immer im Kopf hat, warum man das tut, was man Gutes tun kann für die Rechte von Mitarbeitern, von Kunden, von Geschäftspartnern und dass man das mit Freude und Nachdruck macht. Und da, dass man da auch wirklich selbstbewusst und offensiv vorgeht. Ich wünsche mir viele Datenschutzbeauftragte, die auch den Kontakt zu uns suchen, zu den Aufsichtsbehörden, um sich einfach auszutauschen, um uns zu sagen, wie aus der eigenen Sicht gute Wege gefunden werden können. Nicht im Sinne von, dass die Aufsichtsbehörde allwissend ist und man dort alle Fragen beantwortet bekommt, überhaupt nicht, sondern dass man da ins Gespräch geht, dass man auch mal sich beschwert bei der Aufsichtsbehörde, wenn wir Positionen vertreten, die unpraktikabel erscheinen. Also viel Kommunikation, viel Selbstbewusstsein, das wünsche ich mir von Datenschutzbeauftragten.
Ja, das ist ein berechtigter und guter Wunsch und ich hoffe auch, dass das viele eben so erfüllen können, die uns zuhören. Von meiner Seite zum Schluss noch, sehen Sie die Gefahr, dass die Pflicht zur Benennung eines DSB in Zukunft noch weiter zurückgedrängt wird, dass man also, wie mal ursprünglich auch diskutiert, von diesen 20 auf 50 oder 100 geht, dass da das sich weiter in die Richtung entwickelt oder versteht man, dass es eine Milchmädchenrechnung ist?
Ich fürchte mal, jetzt ist ein bisschen Druck aus dem Kessel durch die gesetzliche Änderung und die war schwierig genug. Aber ich fürchte, das Thema wird wieder auftauchen. Das Hauptargument wird sein, wir haben im BDSG höhere Anforderungen als im Rest von Europa. Und solange dieses Argument auf dem Tisch ist, werden bestimmte Kräfte aus der Wirtschaft heraus immer wieder auf einen angeblichen Wettbewerbsnachteil hindeuten. Ich fürchte also, das Thema bleibt uns erhalten. Vielleicht nicht mehr in dieser Legislaturperiode, aber in der nächsten mit einiger Wahrscheinlichkeit.
Ja, dann, Herr Dr. Brink, danke ich Ihnen sehr für Ihre wirklich spannenden Statements und gebe zurück an Severin Putz.
Herzlichen Dank, ja. Ich fand es sehr spannend, lieber Herr Dr. Brink. Vielen Dank für Ihre Antworten. Da haben Sie ganz sehr konkrete gerne. Und greifbare Antworten gegeben für unsere Hörer, für unsere Leser. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Oliver. Das Thema bleibt spannend und wir werden auch in unserer Zeitschrift und online weiter darüber berichten. Liebe Hörer, ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und dass Sie auch zu unserer nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben oder Vorschläge, welche Fragen wir unseren spannenden Interviewpartnern stellen sollten, bitte schreiben Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.